Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Ein weiteres Skisprung-Wochenende liegt hinter uns. Wir wollen über das sprechen, was einerseits in Polen, in Zakopane bei der Polentour passiert ist, gehen dann ein gutes Stückchen entfernt nach Japan, denn die Damen waren auch in Sau unterwegs. Genau, ich bin Tobias Ruf, bin heute endlich auch mal wieder dabei und freue mich sehr mit meinem geschätzten Kollegen Luis Holuch wieder über Skispringen sprechen zu können. Hi, lieber Luis.
Ja, hi, lieber Tobi, willkommen zurück und auch willkommen an alle, die uns zuhören.
Dankeschön und danke für die exzellente Vertretung in den vergangenen zwei Wochen. So, ich habe Kraft getankt und bin bereit, ready mit dir über das zu sprechen, was wir gesehen haben jetzt am Wochenende. Am Mittwoch in Skirk hat's ja leider nicht sollen sein. Da musste der erste Durchgang ganz knapp vor Toreschluss abgebrochen werden. War aber, denke ich, sinnvoll, dass man an der Stelle auch gesagt hat, hey, macht keinen Sinn. Ihr habt alle, wer es gesehen hat, die Windfahnen und auch dieser gesamte Wettbewerb. Nein, das wäre ein zu hohes Sicherheitsrisiko gewesen. Da hat man Vernunft walten lassen und gesagt, stopp, an dieser Stelle gibt es kein Ende des ersten Durchgangs, was dann der Wertungsdurchgang gewesen wäre, den man braucht, um im Endeffekt in die Ergebnisliste zu kommen. Deswegen sprechen wir über Teamspringen in Zakopane und das Einzelspringen in Zakopane. Bevor wir auf die Wettkämpfe, heute nur kurz, das als Spoiler vorneweg, schauen, ein Fazit deinerseits zur Polentour. Braucht es die Polentour? Braucht es sie nicht? Gib mir dem Konstrukt noch ein bisschen Zeit. Wie sind deine Gedanken?
Schwierig. Also ich finde den Zeitpunkt schon mal ziemlich unglücklich, so dicht an der Tournee dran. Haben wir ja jetzt auch nicht das erste Mal die Thematik. An sich von der Skisprungbegeisterung her und vom Fanpotenzial müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass Polen sich so ein eigenes Ding verdient hätte. Aber irgendwie wirkte die Geschichte bisschen unausgereift. Also Schirk natürlich besonders bitter, da sind sie mal im Weltcup-Kalender und dann wird es abgesagt. Gab es bei den Frauen auch schon mal vor 12 Jahren. Irgendwie sollen die einfach kein Glück haben. Aber dann irgendwie auch so, welche Rolle hat denn jetzt dieses Gesamtklassement eigentlich gespielt, außer für die Österreicher, die jetzt diese 50.000 Euro mit nach Hause genommen haben? Ich meine, das ist ein nettes Sümmchen, damit kannst du arbeiten, aber so jetzt, wenn es um die Betrachtung der Wettkämpfe an sich geht, kam mir das irgendwie so vor, als ob das überhaupt keine Rolle gespielt hätte. Deswegen war, glaube ich, ein netter Versuch, aber so in der Art brauche ich es persönlich nicht.
Bin ich grundsätzlich dabei. Ich würde dem Ganzen schon noch ein bisschen Zeit geben, sich da vielleicht zu etablieren. Aber ich sehe keinen Bedarf. Aber wenn immer Skispringen in Polen stattfindet, bin ich Fan und freue mich über die Leidenschaft, über die Begeisterung für den Sport. Deswegen in welcher Form auch immer, nehmt's Polen wirklich oft mit ins Programm, weil da ist das Skispringen auch zu Hause. Und ja, zum Thema Sonderwertung. Patrick hat uns da ein ganz gutes, mit dem ich mich zumindest identifizieren kann, ganz gutes Statement auch dazu geschickt. Diese Sonderwertungen, er sagt auch Willingen 5 und jetzt dieses Ding hier. Es wird in 5 Jahren kein Mensch mehr wissen, wie diese Polenwertung ausgegangen ist. Wir werden es wissen, weil wir jetzt explizit drüber sprechen. Aber die breite Masse, nein, die nimmt die Polentour auch nicht als eigenständige Wertung wahr. Willingen 5 schließe ich mich an. Ähnliches Ding. Schöner Nebeneffekt, natürlich auch finanziell dann ein schöner Anreiz für die Athleten. Aber da eine große Geschichte draus zu machen, kann mir keiner sagen, dass wenn du einen Skispringer fragst, was willst du denn lieber? Willst du einen Weltcupsieg oder willst du Willingen 5 gewinnen?
Ja.
Da überlegt keiner eine Sekunde.
So. Nee, ja? Das ist eine eindeutige Geschichte, ja. Dabei wäre es von der Einzelwertung her gar nicht mal so unspannend gewesen. Also je nachdem, wie du es berechnet hättest, hätte man sogar zwei unterschiedliche Podien gehabt. Also wenn du die Ergebnisse aus den Teamspringen quasi mitnimmst, dann hätte Andreas Wellinger vor Angela Nischek und Lovro Kos gewonnen. Und ohne dessen hätte Wellinger vor Kraft und Kobayashi gewonnen. Und das in
Aha,
Abstand
okay.
von 16 Punkten beim zweiten Format quasi. Also deswegen sagte ich so, ja, klar, für das Team ist das jetzt nett, aber wo ist der Spannungsbogen, fragt man sich. Den hättest du bei so einer Einzelwertung, vor allem wenn es jetzt auch über so einen längeren Zeitraum geht, schon gehabt, aber ich bin bei dir und auch beim Patrick, ich brauche es ehrlicherweise nicht.
Genau, und dann wäre es auch, ich kann verstehen, dass man hier mal was anderes macht und sagt, wir bemessen das im Team-Segment, weil sonst hast du ja Einzelwertungen ohne Ende. Es kommt auch
Aber
noch
gab es ja bei
die.
der Raw Air auch schon. Also auch das Konzept ist ja nicht neu.
Ja, klar, aber dadurch, dass du die Raw Air jetzt dann auch noch hast, und dann gibt es noch den Skiflug-Weltcup, den Gesamtweltcup, es gibt die Vierschanzentournee, es gibt die Willingen Five, die bemessen sich ja alle an Individualleistungen. Dass man jetzt hier sagt, okay, wir machen da was anders. Kann ich nachvollziehen, ob es das braucht. Ich glaube nicht, dass Stefan Kraft nach Karriereende auf seine Visitenkarte drucken wird, Teil des Siegerteams der Polentour
Wahrscheinlich nicht.
2024. Wahrscheinlich nicht. Gut, können wir
Und
es,
wenn du dann
ja.
noch, das noch kurz dazu, wenn du dann noch hörst, dass Schirk wahrscheinlich sowieso sehr geringe Chancen hat, überhaupt noch Teil des ganzen Dings zu sein und dann du sowieso nur diese Wettkämpfe in Wiesbaden und Zakopane ganz regulär hast, dann stellt sich ja auch die Frage, inwieweit das überhaupt Zukunft haben kann.
Es sind zwei Stationen eine Tour. Meiner Meinung nach nicht.
Ja, bisschen wenig, ja.
Bisschen wenig für eine Tour. Okay, gut. Das ist unser kleines Fazit im Endeffekt zur Polentour. Ihr da draußen habt auch gefragt, ja, Skala von 1 bis 10. Pff, keine Ahnung. Ich bin kein Freund
Fünf.
dieser Skalen. Lass mal eine neutrale 5 da mal stehen, weil an sich, wie gesagt, die Veranstaltungen, wenn sie nicht so laufen wie in Wiesla phasenweise, ja, sportlich tatsächlich schön anzusehen sind, mit entsprechender Begeisterung. Ja, ich habe gesehen, dass gerade auch in Zakopane jetzt nicht ganz die Hütte voll war. In der ARD war die Rede davon, dass die Eintrittspreise extrem hoch sind. Kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, nur das, was ich gehört habe, wenn das stimmt, und da können wir den Kollegen, glaube ich, schon vertrauen. Ah, müssen es ein bisschen aufpassen, oder? In Polen, dass du in Einklang mit ausbleibendem sportlichen Erfolg in entsprechend hohe Eintrittspreise setzt. Gefährliches Spiel. Kennen wir unser Lieblingsthema? Weltmeisterschaft. Planitzer.
Ja, ich fand's, ich glaube, da meckert man immer noch über ziemlich hohes Niveau, was das Zuschaueraufkommen insgesamt angeht. Und vor allem, wenn du ja die Bilder mal gesehen hast, wenn die Kamera vom Schanzentisch ins Tal gefilmt hat, wie voll die Straßen waren. Also Zakopan an sich war ja jetzt nicht irgendwie leergefegt oder so, sondern da war schon was los. Aber natürlich musst du da echt aufpassen. Vielleicht hatten sie jetzt auch irgendwie schon da so das Gefühl, vielleicht ist es so jetzt das letzte Hurra, jetzt kassieren wir nochmal richtig ab. Weil man weiß ja nicht, wie lange es jetzt noch geht mit den älteren Herrschaften da. Aber ja, da bewegt man sich schon auf ziemlich dünnem Eis, das ist so.
Wäre den Anfängen. Gut, okay. Soll aber auch nicht unser Thema sein. Gehen wir kurz rein ins Sportliche. Und wir haben in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, wir befinden uns gefühlt in einer Dauerschleife. Die Dauerschleife besteht im Endeffekt aus den bekannten Protagonisten. Ich weiß nicht, sitzt du noch gebannt vor dem TV und sagst so, boah, was sehen wir heute? Wer könnte uns überraschen? Wie wird denn das ausgehen? Was wir zu Saisonbeginn schon durchaus hatten, ja, dass dann plötzlich mal ein Pius Paschke Weltcup gewinnt zum Beispiel, ein Grigor De Schwanden aufs Podium geht. Puh, ich weiß es nicht. Also klar gibt es punktuell natürlich immer Athleten, die man so nicht auf dem Zettel hatte, die vereinzelt Akzente setzen. Johann André Forfang zum Beispiel, der guter Achter geworden ist. René Caído, der immer stärker wird, der hier auch in die Top Ten springt. Ansonsten, wenn ich mir jetzt auch die Ergebnisse, auch eine Dynamik im Team-Event anschaue, ich vermisse so ein bisschen Überraschungsmomente. Wie geht's dir?
Ja, sehr, sehr ähnlich. Ich finde, so ein Teamwettkampf, der verdeutlicht das nochmal umso mehr, weil im Vorhinein eigentlich die Plätze irgendwo bezogen sind. Aber ich finde zumindest aufgrund der Bedingungen war der Teamwettkampf zumindest im ersten Durchgang ziemlich unvorhersehbar. Da ging es mir ja zwischenzeitlich so, da dachte ich so, oh, die Finnen, mal ein cooles Ergebnis. Irgendwie schon, ich habe sie schon sicher im zweiten Durchgang gesehen und dann fliegen sie doch noch raus. Aber da sieht man ja schon, wir bewegen uns, um in deinem Jargon zu bleiben, nicht im obersten Regal. Es ist dann doch das zweite oder das dritte, wo die Sachen sich dann irgendwie abspielen. Und ja, da droht jetzt so ein bisschen die Gefahr, dass man vielleicht in so einen Mid-Season-Loch fällt irgendwo so, weil es doch ziemlich eintönig wird, ja.
Ja, ist ein ganz schöner Begriff. Ich plädiere ja immer dafür, dass man mal eine Pause einlegt. Dass man mal nach einer Tournee zum Beispiel 2 Wochen Ruhe walten lässt.
Ja.
Ich weiß immer der Quervergleich zum Biathlon, den ich sehr, sehr gerne ziehe. Aber diese Dynamiken im Biathlon ändern sich von Trimester zu Trimester zu Trimester. Da ist richtig Zug drinnen. Und viele haben da die Möglichkeit, sich zu sammeln, kommen gestärkt zurück. Bei manchen wird es dann schwieriger. Ich würde es mir tatsächlich einfach mal wünschen, dass man es mal versucht. Müssen keine 2 Wochen sein, aber dass man mal eine Woche, ein Wochenende einfach mal Ruhe walten lässt.
Gut, das haben wir jetzt ja quasi gehabt vor Wiswa zumindest. Da waren es nicht ganz, ich glaube, es waren 8, 9 Tage oder so. Ich glaube, da steht sich das Skispringen aber selber ein bisschen im Wege, weil sich die Schanzen einfach mittlerweile zu ähnlich sind. Und das für die Springer dann einfacher wird, sich darauf einzustellen, weil früher mit diesen unterschiedlichen, mit diesem Mix, den du hattest, aus diesen Oldschool-Schanzen, die irgendwie so einen hohen Vorbau hat, nur einen hohen Luftschacht geworden. Und mein Eindruck ist so, dass sich die Springer viel einfacher darauf einstellen können und diese Varianz eben nicht so groß ist. Da ist die deutsche Mannschaft für mich, finde ich, noch so ein abfallendes Beispiel, weil du hast eigentlich immer so das Phänomen, dass die in, gerade in Zakopane sich als Team sehr, sehr schwer tun. Warum auch immer. Aber ich glaube, das wäre vielleicht noch ein Hebel, den du auch irgendwie ansetzen könntest. Aber ich sehe leider beides irgendwie nicht passieren. Sie werden unter der Saison werden sie kein Wochenende frei machen, weil sie sagen, wir haben eh nur begrenztes Zeitfenster, wir müssen nutzen, was geht. Vor allem, wenn sich die Veranstalter anbieten. Und es wird auch nicht passieren, dass die Schanzenbauer jetzt tun und lassen dürfen, was sie wollen. Leider.
Ja, absolut. Genau deswegen freue ich mich sehr auf Lake Placid wieder, weil das eine andere Art Schanze ist. Und da
Ja.
hat man ein sehr dynamisches, anderes Wochenende einfach. Ich fand das sehr erfrischend letztes Jahr und sehen wir in diesem Jahr auch wieder, 10. 11. Februar. Da freue ich mich drauf.
Stierk hätte auch das Potenzial gehabt, wenn die Bedingungen vernünftig gewesen wären, ja.
Ja, absolut.
Einfach mal was anderes im Kalender sehen.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, weil, okay, kommen wir zum Ergebnis. Sie sind aber halt im Endeffekt auch super konstant und sind wirklich stabil und die Besten. Und es ist in dieser Saison jetzt nicht nur eine One-Man-Show, die wir die letzten Jahre oft hatten, ob es von Halvor Egner-Granerud oder Ryoyo Kobayashi so ein bisschen im Wechsel war, sondern Kraft, Wellinger, werden hier wieder Erster und Zweiter. Ancelaniszek ist voll da, Ryoyo Kobayashi Fünfter, Heiberg, Hörl auch total stabil. Also die Österreicher ziehen das hier wirklich, was das Nationenranking auch angeht. Am Anfang waren die Deutschen noch vorne. Da gibt es überhaupt keine Chance mehr. Also
Ja.
die Österreicher sind so wahnsinnig stabil, wie die hier im Endeffekt davonziehen. Ja, und das ist im Endeffekt so. Täglich grüßen diese Murmeltiere und das sind die Podestplätze und die Siege jetzt untereinander ausspringen. Also da kann man sportlich natürlich nur sehr, sehr hoch einschätzen, was passiert. Für die Spannung entsprechend ist es nicht das Allergünstigste. Führt zum Gesamtweltcupstand, den Stefan Kraft anführt, 1089 Punkte, Andy Wellinger 837. Ist eine Lücke jetzt schon von 250 Punkten. Ryoyo Kobayashi ist noch mal 100 hinter Wellinger zurück. Also so stabil wie Stefan Kraft, dass im Endeffekt hier durchspringt, glaube ich schon, dass er so langsam hier das Ding vorentscheidet. Wie siehst du's?
Ja, ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum die Form irgendwie nachlassen sollte. Also ich meine, Jetzt spätestens mit dem Sieg, was ja jetzt sein 109. Podestplatz war, wo er den Rekord von Jan
Rekord,
Ahonen
genau.
nochmal übertroffen hat, ist das Ding sowieso irgendwie geritzt. Und man hat ja so oft den Eindruck, auf Strecke können die anderen eh machen, was sie wollen. Sie kommen nicht an ihm vorbei. Und auch egal bei welchen Bedingungen, das ist ja eigentlich das, was ihn so bemerkenswert macht. Deswegen liegt es dann halt an den anderen zu schauen, punktuell ihn mal so ein bisschen zu ärgern. Jetzt wäre natürlich die Skiflug-WM ein passender Anlass, aber Spoiler schon mal, ja, da wird der Kraftl auch ganz vernünftig mit dabei sein.
Das ist zu Hause am Kulm. Und er ist, glaube ich, nicht so schlecht, wenn ich mir den Weltrekord im Skifliegen anschaue. Der Mann kann diese Disziplin. So. Und ja, er macht halt die Türe nicht auf. Ich finde es jetzt, ohne dass das Ding schon entschieden ist, für Wellinger halt schon echt bitter, gell? Also bei der Vierschanzentournee, er ist dran. Da kommt der Kobayashi, der jetzt wieder so ein bisschen mal nachlässt, wo man sagt so, in der Form hätte Wellinger, wenn Kobayashi in der Form, hätte er nicht die Tournee gewonnen. So. Aber er hat natürlich zu diesem Tournee-Höhepunkt hat das ausgepackt. Jetzt springt Wellinger sensationell konstanten, ich glaube, es war der 8. Podestplatz schon in dieser Saison, sensationell konstant, aber es ist wieder einer da, der halt wieder besser ist. So. Und deswegen Vize-Welle müssen wir uns, glaube ich, im Endeffekt so beachtlich diese Leistung tatsächlich ist. Aber es wird ihn schon wurmen, weil er ist wahrscheinlich in der stabilsten Form seiner Karriere, die er momentan abruft. Und wenn dann nicht der große Wurf bei rumkommt, vielleicht klappt es ja irgendwie bei der Skiflug-WM. Ich sehe es nicht kommen, reden wir gleich noch dazu. Aber ein bisschen ärgerlich ist es schon, dass du so einen konstanten Andreas Wellinger hast, der aber am Ende, wir reden über die Visitenkarte, da nur die zweiten Plätze draufschreiben würde, stand jetzt.
Ja, es ist so ein bisschen Severin Freund 2.0. Bei dem war es ja dann, nachdem er den Gesamtweltcup gewonnen hatte, ja auch so, dass er sich in der Saison danach an Peter Priots, dem Außerirdischen, irgendwie die Zähne ausgebissen hat. So ganz so krass ist es bei Kraft ja jetzt nicht. Es fehlt Wellinger auch nicht so viel wie dem Rest der Welt damals in der Saison. Aber das Muster ist ja das gleiche. Ich finde aber trotzdem, so wie der Wellinger das nimmt, finde ich sehr beachtlich. Also ich meine, er könnte ja auch einfach frustriert sein, ist er aber nicht, sondern er bleibt vollkommen bei sich selbst. Und ich glaube, alles andere würde ihm dann auch nicht weiterhelfen. Dann würde er nicht so beständig auf dem Podium landen. Und wenn man sich den Rest der deutschen Mannschaft anschaut, den braucht es aktuell leider
Oh,
Gottes auch.
aber hallo, ey. Also ohne Andreas Wellinger hättest du momentan echt Probleme. Kommen wir vielleicht die Brücke gleich zum Nationencup bei den Männern. Österreich vorne 3.505 Punkte. Deutlicher Abstand schon. Deutschland 2.889 Punkte. Ja, und Slowenien, ich höre dir trapsen. Ist zwar noch schon noch ein deutlicher Abstand von gut 850 Punkten, aber wenn die Tendenz so weitergeht, vor allen Dingen hinter Wellinger, mit den vielen Skifliegen, die wir jetzt noch sehen, Paradedisziplin der Slowenen.
Und den Teamspringen, die jetzt auch erst angefangen haben.
Genau, richtig. Dann, hui, sehe ich diesen zweiten Platz, wo wir eigentlich gesagt haben, ja, nach dem Saisonstart, die waren ja meilenweit entfernt. Ja, das waren über 1000 Punkte, 1500 Punkte, was man da teilweise vorne war. Aber das Ding ist noch lange nicht zementiert. Sie können im Endeffekt sogar jetzt eigentlich froh sein, dass die Skiflug-WM da nicht mit reinzählt. Weil ich glaube, da wird jetzt dann nach der Skiflug-WM mit den Slowenen wird man nicht mehr über 800 Punkte sprechen. Da hätten die den Rückstand auf 200 oder 300 runtergekürzt, bin ich mir sehr, sehr sicher.
Ja, das ist echt eine schwierige Thematik. Und mal abseits von Pios Paschke hat man auch so den Eindruck, dass die Konstanz so abhanden gekommen ist, weil
Ja, Wahnsinn.
selbst an einem Tag, der nicht so gut lief, hatten sie zumindest noch zwei oder drei unter den besten 15 bis 20. Und selbst das ist ja jetzt immer seltener der Fall geworden. Ich lege meine Hoffnung so ein bisschen da rein, dass jetzt die ganz schwierigen Chancen für sie erstmal passé sind. Ich glaube, da kommt jetzt wieder Material, was ihnen besser liegt. Und man muss ja auch sagen, wenn man sich die letzte Saison anguckt, Sie sind im Team zumindest mal wieder aufs Podest gesprungen. Das hatten sie jetzt auch ein Jahr lang nicht mehr. Also das könnte vielleicht nochmal so ein kleiner Boost sein. Und Skiflug-WM, klar, ist nochmal eine ganz eigene Disziplin, aber wenn man sich die Form der anderen Nationen anguckt, darf man zumindest berechtigte Hoffnung auf Bronze haben im Mannschaftswettbewerb.
Das darf man, aber da hat man im Endeffekt auch das Glück, in Anführungsstrichen, dass Norwegen nicht performt. Die waren nämlich immer ein dauerhafter Konkurrent um Podium und sogar Siege in Teamwettbewerben. Die Polen performen nicht. Die waren auch immer ein Kandidat, auf da ganz vorne mit reinzuspringen. Die Japaner haben zwei. Team besteht aus vier, also ein normales Teamspringen. Also da hat man ein bisschen wirklich das Glück, dass die anderen Nationen ein bisschen auslassen, weil, ja, wenn man sich auch die Abstände anschaut, da liegt nicht so viel Polster dazwischen in diesem Teamwettbewerb. Ja, das sind es im Endeffekt. Also Japan ist da knapp dran, Norwegen ist knapp dran. Ohne Andreas Wellinger wäre Deutschland nicht auf dem Podium gewesen. Punkt aus.
Ist so, ja. Also, du könntest vielleicht noch am ehesten die Wurzel dann suchen, dass Karl Geiger vor allem einen schlechten ersten Durchgang hat und Stefan Laie, ich weiß nicht, ob der an dem Wochenende überhaupt mal irgendwie vernünftige Windbedingungen hatte. Das führt natürlich auch dazu. Aber ist vielleicht auch so ein kleines Warnsignal zu sehen, okay, ja, die anderen sind schon dran. Wir müssen jetzt schauen, dass wir unsere Zwetschgen wieder einsammeln, damit es weiterläuft.
Karl Geiger ist so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen auch das personifizierte Problem dahinter, weil du hattest im Endeffekt immer einen stabilen Geiger, du hattest zwei stabile, jetzt ist nur noch einer da. Anfahrtshocke, Armhaltung, diese typisch klassischen geigerschen Kleinigkeiten, sie sind wieder extrem auffällig. Er hat ja immer gesagt, ja, er bewegt sich dann oft so am Limit und es muss schon alles so richtig sitzen. Er hat gesagt, er ist richtig gut, wenn er ein stabiles Grundsystem hat. Und da können auch kleine Fehlerchen mal haben keinen großen Einfluss. Ich sehe die Stabilität einfach nicht. Und wenn er wieder mit den Armen anfängt, die Zuckereien sind bei ihm schon immer ein Indikator dafür, dass irgendwas grundsätzlich nicht stimmt.
Ja, absolut. Das fand ich jetzt wieder sehr auffällig, wobei auch da wieder, ich weiß nicht, ob Karl Geiger in Zakopane jemals ein wirklich gutes Wochenende hatte. Also da hatten wir ja auch selbst in der Flugshow-Historie schon Wochenenden, wo er zweimal nicht in den zweiten Durchgang gekommen ist.
Das ist richtig.
Deswegen kann er das hoffentlich schnell abhaken.
Genau, richtig. Ja, nicht in den zweiten Durchgang. Leider die Chance irgendwie auch nicht genutzt. Konstantin Schmid hat sich diesen zusätzlichen Startplatz ersprungen. Ja, wird da, glaube ich, auch nicht wirklich zufrieden im Endeffekt sein, wie es jetzt auch gelaufen ist. Also, ja, er hat zwei Weltcup-Springen gemacht im Rahmen der Polentour. Zweimal ohne Punkte geblieben.
Ja, ihm tut halt Ščirk besonders weh, dass das ausgefallen ist, weil das hätte echt ein vernünftiges Ergebnis für ihn werden können. Und ich meine, unsere liebe Expertin Ulrike Gressel hat ja immer wieder hervorgehoben, was ein gutes Resultat schon mal mit einem machen kann, dass man gleich wieder ein anderes Selbstverständnis hat. Und ja, das hat ihm jetzt das Wetter halt quasi weggeschnappt. Ja, wird glaube ich auch jetzt in die zweite Saisonhälfte nicht leicht für ihn, da in dem Team zu bleiben und überhaupt erstmal in der zweiten Reihe dann eben den Startplatz zu sichern. Da muss man ja auch immer mit einem Auge drauf sein.
Absolut, absolut, weil, sorry, wenn wir jetzt auch zur Skiflug-WM blicken, du darfst zwar sechs in die Quali schicken, aber im Wettbewerb dürfen nur vier teilnehmen. So.
Also ins Training darfst du sechs
Ja,
schicken,
genau,
ja.
richtig, ja. Da gehört er halt leider nicht dazu, wird sich nicht
Befürchte ich
ausgehen.
auch, ja. Also der Einzige, der da irgendwie vielleicht noch die großen vier irgendwie ein bisschen in Bedrängnis bringen könnte, wäre Philipp Raimund, aber der hat halt sehr wenig Flugerfahrung. Er hat auch noch keine 200 Meter und die müssen es dann schon sein, damit du den Sprung dann ins Team auch schaffen kannst.
Also höre ich raus, Felix hat die Frage gestellt, was wir glauben, welche vier Deutschen da mit dabei sind. Also höre ich bei dir raus, Wellinger, okay, müssen wir
Nee,
nicht drüber
klar.
sprechen. Karl Geiger, der vor 4 Jahren Skiflug-Weltmeister geworden ist, oder waren es vor 3 Jahren mit diesem Corona-Verschiebung, irgendwie
Ja, das
sowas.
sind Ja, drei. Ja.
Irgendwie sowas. Also, Wellinger, Geiger musste mitnehmen, die sind gesetzt. Und dahinter, Paschke ist
Paschke
ja
ist sehr solider Skiflieger, ja.
sehr solider Skiflieger, auch in den Leistungen tatsächlich im Vergleich auch zu den anderen noch
Ja.
relativ konstant. Und auch Stefan Laie musste dann im Endeffekt ja eigentlich mitnehmen. Und dann hättest du die vier manifestiert.
Also wenn jetzt einer von denen nicht total abschmiert im Training, was ich aber auch nicht kommen sehe, dann stellen die sich von alleine auf. Aber da
Oder
sind
für
sie. Oder ja, gut,
oder
aber
Philipp Raimund explodiert. Ich meine, du kennst ihn, der weiß uns schon auch manchmal zu überraschen. Und er ist auch einer, wenn es ihm reinläuft, können da große Dinge entstehen. Also ich
ja.
halt's noch nicht in Stein gemeißelt, weil wir auch sehen, dass andere im Endeffekt auslassen. Ich würde mich da noch nicht 100% drauf festlegen. Und man hat das Leistungsprinzip ausgerufen, dann muss das auch hier gelten. So, und wenn
Ja.
er im Training, in der Quali besser ist als oder im Training besser ist, sich anbietet, soll er die Chance bekommen.
Bin ich vollkommen bei dir. Aber ich glaube, da wird Hornkach ein ganz gutes Händchen für haben, hat er bei
Ja.
den letzten Skiflug-WMs auch. Also von daher, ja, glaube ich, kann man da relativ gelassen sein.
Genau, gut. Also wie gesagt, ohne Andy Wellinger sah es sehr, sehr dünn inzwischen aus. Und das nach dem überragenden Saisonstart. Ja, fragt uns, sind die Deutschen schlechter oder die anderen besser geworden? Ich finde die Tendenz eher, die Deutschen sind schlechter geworden. Ich sehe bei den anderen nicht diese große Leistungsexplosion. Natürlich schon an einzelnen Stellen, dass man
Ja.
zum Beispiel sieht, dass die Slowenen stabiler auch werden. Aber ich glaube, das Grundproblem liegt schon im eigenen Team. Jetzt hoffen wir, dass mit den nächsten Stationen, die ihnen besser liegen sollten, auch ein bisschen die Selbstverständlichkeit zurückkommt und dass wir uns dann noch auf ein gutes letztes Saisondrittel freuen können. Ja, wir sind bei Slowenien, haben wir angesprochen, in der Nationenwertung inzwischen voll dabei. Sie sind auch die einzigen, haben wir ganz, ganz deutlich in Zakopane gesehen, die Österreicher momentan angreifen können im Kollektiv. Also schaut euch die Abstände an. 9,9 Punkte liegt Slowenien hinter Österreich. Deutschland ist 129 Punkte zurück. Also das ist eine Zweiklassengesellschaft, die wirklich, wirklich eklatant ist. Und ja, deswegen sehe ich es im Endeffekt jetzt dann auch so, dass wir mit den Slowenen im Hinblick auch auf die WM unbedingt rechnen müssen. Und es ist nicht nur einer, sondern es sind mehrere. Jetzt haben wir im Endeffekt die Konstellation, dass die Slowenen, wir reden schon über sie, aber so tief ins Detail gehen wir eigentlich selten. Die Ida hat uns geschrieben und sie hätte gerne, dass wir mal auch über Slowenien und sie will vor allen Dingen über Robert Rgota sprechen, über den Coach. Sie ist nämlich sehr angetan. Er wurde unter turbulenten Bedingungen, wurde er Cheftrainer. Das ist damals alles mit der Revolution innerhalb des Teams. Ja, Timi Seitsch lässt grüßen, haben wir mitbekommen. Und es gab auch Rückschläge, dass man gerade Materialumstellungen so ein bisschen gestruggelt hat, ist ihr aufgefallen. Aber man hat sich da im Kollektiv schon herausgearbeitet und die Leistungen sprechen für sich. Ich finde es wirklich beachtlich, wie die Breite im Endeffekt auch inzwischen an Konstanz daherkommt. Es ist nicht diese Hyperform, die Deutschen am Anfang hatten, mit Weltcupsieg Paschke, zwei Weltcupsiege Geiger, Podium Laie, Wellinger, Dauergast auf dem Podium, gewinnt in Oberstdorf. Da ist dann so ein bisschen der Knick drin in der deutschen Mannschaft mit Beginn der Tournee. Aber sie wirken wesentlich stabiler. Wie ist dann dein Eindruck, was fällt dir zum slowenischen Team denn ein?
Sie profitieren, denke ich, sehr davon, dass Rigotta auch einfach altersmäßig noch sehr, sehr nah an ihnen dran ist. Also der Mann ist 35 Jahre alt und wenn ihr euch mal das Feld im Skisprung-Weltcup anschaut, vom Alter her könnte der da locker noch mitspringen und vielleicht sogar
Ja,
ganz gut.
richtig.
Das hat er halt in seiner aktiven Karriere nicht geschafft. Deswegen weiß er schon mal, an welchen Stellschrauben du als Athlet zu arbeiten hast, wenn du dich auf diesem Level bewegst. Das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Ich finde ihn sehr, sehr besonnen in allem, was er tut. Also er ist jetzt nicht übermäßig emotional, aber auch nicht zu sehr in sich gekehrt. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Mischung. Und Ich glaube, das stimmt einfach zwischen Mannschaft und Trainer, was ja vorher, wie wir alle wissen, nicht so der Fall war. Also, oder um es ganz pathetisch zu sagen, er spricht die Sprache der Springer. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Teil des Ganzen. Und ja, hat es jetzt geschafft, die Mannschaft zu stabilisieren. Also, dass sie springen in einer beständigen Konstellation. Sie springen auch nicht hundertprozentig typisch slowenisch, sprich nur nach vorne rausballern und Geschwindigkeit machen, sondern da ist auch ein gutes Stück Athletik mit drin. Und ja, sie verkörpern einfach einen ziemlich guten Stil in diesem modernen Skispringen in Toto. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorge macht, woran er aber nicht schuldig ist, weil er die Leute nicht betreut, ist das, was von unten nachkommt. Also so ein Stefan Embacher zum Beispiel, über den sprechen wir nachher ja auch, den haben sie in seiner Amtszeit noch nicht nach oben gebracht. Und man hört auch, dass es zumindest in diesem B-Team so ein bisschen knirscht. Da sind die Leistungen auch nicht ganz so toll. Aber wie gesagt, das hat mit Rygotta an sich nichts zu tun. Und unterm Strich, klar, hatten wir damals schon gesagt, die Aktion von Seitz war daneben. Aber er hat zumindest, was die Personalie angeht, das richtige Händchen bewiesen.
Genau. Es pressiert im Unterbau auch nicht so, wie es in Polen zum Beispiel der Fall ist.
Das ist
also
richtig.
Wenn wir uns die Altersstruktur nämlich anschauen, Angela Niszek ist Jahrgang 96, Lovro Kos Jahrgang 99, Timi Seitz ist ja auch noch einer, der sehr, sehr lange da auf höchstem Niveau mitspringen kann. Also, aber jetzt schon anfangen, über den Unterbau zu sprechen, ist in dem Fall richtig, weil sonst ist es irgendwann zu spät und das sehen wir ja in Polen. Aber ja, ich finde es krass auch, dass Peter Preutz wieder, auch wenn er jetzt nur 20. geworden ist im Einzelwettkampf, aber dass wir wieder so eine stabile Saison von Peter Preutz sehen. Also er kriegt im Endeffekt auch die Alten hin. Ja, selbst ja. Ein Domen Preutz sehen wir jetzt nicht nur beim Skifliegen, sondern auch er, okay, klar, kommt hier auch nicht in den zweiten Durchgang, 31. Aber wir haben von ihm auch wieder bessere, konstantere Leistungen zum Beispiel gesehen. Ist Teil des Teams auch gewesen, was natürlich nicht selbstverständlich ist. Also da kann man wirklich sagen, Hut ab, das hat Gotha gut hingekriegt. Und zwar nicht nur punktuell an einer Person festmachend, wie es ja in Japan jetzt, René Kaido kommt so langsam, aber da war es dann nur noch einer. Und wenn der dann mal wegfällt, stehst du dumm da. Und da haben sie im Endeffekt auch mehrere Optionen dabei. Ich habe Angela Niszek bei der Vierschanzentournee, habe mal mit ihm ein bisschen geredet. Und er hat auch gesagt, hey, ich habe ihn so ein bisschen gefragt, die slowenische Achterbahn, warum fährt sie denn so wild? Ja, das heißt, dass du von jedem siehst du mal einen Siegsprung, aber der Durchgang davor oder danach ist dann wieder ein Top-20-Sprung. So. Der hat gesagt, ja, okay, hey, diese Probleme haben andere auch. Hat er natürlich in weiser Voraussicht auf die Deutschen schon recht auch, aber er sagt, hey, Stimmung ist gut, wir pushen uns gut und dadurch, dass so viele diesen Siegsprung auch drinnen haben, kannst du im Training natürlich auch ein hohes Niveau ansetzen. Also das hat sehr authentisch und klar, wenn du Sportler fragst, sagen sie oft, ja, bei uns intern ist alles in Ordnung. Ihm habe ich es da total abgekauft. Also die Stimmung wirkt auch tatsächlich sehr gut und deswegen müssen wir schauen, was da möglich ist. Ich sehe, dass sehr viel möglich ist jetzt bei der Skiflug-WM, sowohl was den Einzelbereich angeht. Ich habe Angela Niszek und auch Lovro Kos auf dem Zettel, wenn es um den Sieg bei der Skiflug-WM geht. Im Einzel, okay, musste halt vier Dinger mal runterbringen. Das traue ich eher Laniszek zu als Kos. Aber im Team habe ich es voll drauf. Also da ist die Goldmedaille echt möglich, obwohl die Österreicher natürlich so kollektiv gut und stark sind. Aber da müssen sie sich keineswegs verstecken. Und das sind im Endeffekt, ist für mich der Zweikampf. Ich sehe tatsächlich auch den Sieger im Einzelwettbewerb entweder aus Österreich oder aus Slowenien kommen. Natürlich mit Chancen für Andy Wellinger oder auch Ryoyo Kobayashi da noch reinzugehen. Aber ja, Kraft steht eh über allen. Ich sehe Jan Hörl. Ich glaube, dass der am Kulm richtig attackieren kann. Das könnte ihm voll reinlaufen, auch von seinem ganzen System her, wie er springt. Also wenn der gute Bedingungen hat, ist da sehr, sehr viel möglich, auch für Jan Hörl. Und dann habe ich Lanišek und Kos mit Wellinger und Kobayashi. Das sind so meine 6 Picks in Richtung Skiflug-WM.
Ich
Hast noch
werfe den Namen,
jemanden?
ja, ich werfe Timi Seitz noch mit rein, weil wenn ich
Ja,
mir das
ja.
anschaue, er ist in 3 der letzten 4 Springen am Kulm auf dem Podium gewesen.
Okay,
Das ist schon mal
gut.
ziemlich gut. Und die Slowenen an sich haben mit Stefan Kraft eines gemeinsam. Seit dem Umbau waren sie in 5 von diesen 6 Springen auf dem Podium zusammen mit Stefan Kraft. Also es war, anfangs war es Juri Tepisch, dann war es zweimal in Folge Timi Seitz, dann war es Domen Preots und dann war es wieder Timi Seitz. Deswegen sehe ich sie mannschaftlich sogar noch ein Stückchen vor Österreich. Also für mich sind die Top-Kandidat auf die Goldmedaille. Aber ansonsten sehe ich es ähnlich wie du im Einzel. Die 3 Slowenen, Kraft, Hörl, Wellinger, Kobayashi. Und wenn da
Ja,
noch irgendeiner mitmischen sollte, wäre das schon eine ziemlich große Überraschung für mich.
für alles andere fehlt uns ein bisschen die Fantasie. So, komm mal ganz kurz zu Norwegen. Ich hatte euch versprochen, dass ich da mal im Rahmen der Tournee mich ein bisschen auf die Suche mache, nach mal Stimmen und Einschätzungen, was diese finanzielle Thematik angeht. Also, hab mit einem norwegischen Kollegen gesprochen. Und gebe euch jetzt das wieder, was er mir gesagt hat. Er hat aber auch gesagt, zu 100% hat er natürlich auch keinen Einblick, aber er kann uns einen tatsächlich guten und erstmal groben Überblick geben, was das Thema ist. Also es geht ums liebe Geld. Es fehlen circa 1,5 Millionen Euro in der Skispringensparte. Wie stellt sich das zusammen? Also es gibt im norwegischen Verband, gibt's generelle Sponsoren für den Verband. So. Und die sammeln das Geld ein und die werden dann entsprechend verteilt an die verschiedenen Disziplinen. Die einzelnen Disziplinen müssen sich aber noch eigene Sponsoren besorgen. Also in Deutschland ist es ja so, der Deutsche Skiverband hat einen Sponsorenpool, der wird an die verschiedenen Disziplinen entsprechend verteilt. Die Athleten dürfen sich aber selbst ihre Individualsponsoren besorgen. So, da gibt es den Fissmann-Helm, da gibt es den Manner-Helm, ihr kennt das alles. So, in Norwegen ist es aber so, achtet es auch im Biathlon zum Beispiel mal drauf, die springen alle mit dem identischen Kopfsponsor rum. Und so war es ja auch bei den Skispringern bis zu dieser Saison. Denn da, Halvor hat einen grünen Balken jetzt angezeigt, da ist im Endeffekt blank. Und das ist so ein bisschen das Grundproblem, dass man es in der Skisprungsparte nicht geschafft hat, einen passenden Sponsor, der im Endeffekt genau diese Summe, 1,5 Millionen, über die sprechen wir, der dir die im Endeffekt mit einbringt. Warum ist das so? Skispringen verliert an Einschaltquoten. Also der Kollege, mit dem ich gesprochen habe, war vom NRK, norwegisches Fernsehen, und er sagt, ah, die Quoten, schwierig. Also wir reden über Verluste um die 20%. Und das ist echt brutal viel. Also 20%, wir sind beide in der Medienbranche. Wenn du da mal 20% Minus stehen hast, puh, da ruft der Chef schon mal an, gell? Das ist jetzt keine geringe Zahl, das ist ein Fünftel. Solche Dinge schwanken natürlich auch, aber 20% so als Überbegriff, den er mir mitgegeben hat, das ist leider sehr viel. Das macht die Suche nach einem Sponsor natürlich nicht leichter. So, es sind im Endeffekt die 2 großen Zugpferde im norwegischen Wintersport, die das meiste Geld einspielen. Das ist Langlauf und das ist Biathlon. Und entsprechend sagt der Verband auch, das sind unsere Zugpferde. Wenn wir die Gelder verteilen, müssen wir natürlich sowas berücksichtigen. Und dann melden die natürlich auch einen Anspruch an und sagen, Leute, wir besorgen die Kohle, gebt uns was. So. Und dann wird der neueste Wachstruck halt hingestellt für die Langläufer und für die Biathleten. Und obwohl die Norweger natürlich tolle Erfolge hervorgebracht haben, sie haben ja eigentlich alles gewonnen, so, ja, mit Halvor Gesamtweltcup, Vierschanzentournee, Marius Lindvik ist Olympiasieger, also
Skiflug-Weltmeister, ja.
Biflug-Weltmeister, der Titelverteidiger jetzt, ja. Also es fehlt ja nicht an Erfolgen, aber irgendwie ist die Konstellation sehr, sehr verzwickt. Und die Verantwortlichen im norwegischen Skispringen sagen auch, wir sind im Endeffekt, ja, Wir können nicht weiter kürzen. Wenn wir weiter kürzen müssen, dann haben wir irgendwann ein richtig, richtig dickes Problem. Und im Raum stand der Satz, dann könnten wir das nächste Finnland werden. Mhm. Das ist natürlich sehr besorglich, aber man muss jetzt im Endeffekt noch keine große Panik schieben. Es gab im Herbst, gab es sehr, sehr viele Sitzungen, hat der Kollege auch von berichtet. Und da ist man sich nicht einig geworden. Diese fehlenden 1,5 Millionen, die werden jetzt gerade vom Verband mehr oder weniger ausgeliehen. Aber der Verband sagt auch, Leute, ihr müsst einen Sponsor reinbringen, im Endeffekt, um euch selbst finanzieren zu können. Sonst geht das nicht ewig so weiter, dass wir im Endeffekt die fehlenden Sponsoring-Einnahmen da letztlich kompensieren müssen. Und nach der Saison im Frühjahr soll es dann da tatsächlich Sitzungen geben. Und dann soll auch laut dem Kollegen, muss eine Entscheidung her. Weil dieser Zustand, in dem man sich gerade befindet, der ist ja tatsächlich nicht gesund. Mein Broten ist zurückgetreten. Warum denn? Ja, also da gibt es tatsächlich wirklich Probleme innerhalb des Verbandes. Und wenn die Kohle nicht reinkommt, es ist halt natürlich irgendwie ein bisschen tragisch, dass du gerade jetzt, wo es darum geht, Sponsoren zu finden, jetzt in einer sportlichen Krise steckst, wie sie im norwegischen Skispringen. Ich kann mich nicht erinnern, wann es das letzte Mal echt so dünn ausgeschaut hat wie momentan. Also der Zeitpunkt ist leider sehr, sehr ungünstig.
Ja, jetzt auch gerade in der Phase, wo du so den Eindruck hast, dass sich international ja auch irgendwie was bewegt. Und die Norweger haben ja auch sehr, sehr viel gemacht. Man nehme die Kooperation mit den Amerikanern beispielsweise her. Das ist ja auch ein Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist. Ja, wann es das letzte Mal so arg war, ja, das war im Prinzip Anfang der 2000er, also bevor dann Trainerlegende Mika Kojonkoski kam, der den ganzen Apparat da mal auf links gedreht hat. Aber genau an der Personalie Braten sieht man ja eigentlich sehr, sehr gut, was da irgendwie Phase ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie oft du gesagt hast, sie sind sich nicht einig geworden.
Hä?
Und das ist ja auch die Wurzel dessen, dass Braten jetzt mit Ende der Saison weg ist. Und das ist ja schon einer, der das nötige Netzwerk hat, der das nötige Wissen hat, der auch das nötige Standing irgendwo hat. Aber er sagt ja dann irgendwie durch die Blume auch so, was soll ich jetzt eigentlich noch machen? Ich hab getan, was ich konnte und bin irgendwie auf taube Ohren gestoßen. Und wenn es schon innerhalb des Verbandes so knirscht, wie wirkt das denn dann nach außen? Das ist halt echt eine schwierige Thematik und ja, jetzt ein schnelles Mittel zur Lösung dessen wird's auch nicht geben.
Es muss ein Sponsor her, aber die Rahmenbedingungen sind natürlich wahnsinnig schwer. Ja, so wie du sagst, auch Thema Außendarstellung ist, glaube ich, nichts, mit dem man momentan werben wird. Aber hoffen wir, dass da eine Lösung gefunden wird, weil Skispringen braucht Norwegen unbedingt. Ja, also da denke ich, sind wir uns alle einig.
Okay. Das Credo ist ja immer nicht mal zu sagen, wir wollen die beste Skisprungnation sein, sondern die wichtigste. Mhm. Und wenn die wichtigste Skisprungnation ohne Sponsor dasteht, ja, dann kann man das, glaube ich, auch schlecht nach außen verkaufen. Ja.
So ist das. Gut, okay. Gehen wir rüber zu den Damen. Gehen wir nach Japan. Wollen wir auch da noch kurz drüber sprechen? Warum kurz? Weil wir haben gesagt, du hast es schön bezeichnet als die Dauerschleife Light.
Ja, also es ist ganz, 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 ganz schwierige Thematik. Ich meine, letztes Wochenende oder das Wochenende davor war halt auch Wind und Wetter so eine Thematik, wo du sagtest, wie regulär war jetzt der eine Wettkampf halt? Jetzt war es sogar am Sonntag so weit, dass gar nicht gesprungen werden konnte, weil es den ganzen Tag Hunde und Katzen geregnet hat. Und am Ende sehen wir ein Podium, was wir jetzt auch nicht das erste Mal in der Saison gesehen haben, mit Nika Preuz, Yuki Ito und Alexandria Lutit auf den Plätzen 1 bis 3. Da tat das Superteam am Samstag noch seinen Teil zur Auflockerung bei, muss man wirklich sagen.
Mhm, absolut. Denn da haben wir gesehen und wir diskutieren hier ja oft über Superteam und ich bin ja schon einer, der sagt, ich kann der Idee schon auch was abgewinnen, weil du dann mit nicht vier Leute brauchst, um aufs Podium zu gehen zu können, sondern zwei Leute ausreichen. Und ein kanadisches Podium in einem Teamspringen ist nur möglich, wenn es im Superteam passiert. nicht im regulären Team. Und hier haben wir im Endeffekt gesehen, dass Alexandria Lutet und Abigail Strait auf den zweiten Platz hinter Nika Krishna und Nika Preutz gesprungen sind. Dritter wird Österreich mit Jacqueline Seifritzberger, Eva Pinkelnick. Und da kann ich diesem Format, wenn ich sowas sehe, kann ich dem Format Superteam schon was abgewinnen. Wie geht's dir?
Ja, geht mir ähnlich. Ich glaube, dass die Schanze doch ihren Teil dazu beiträgt, weil sie nicht ganz einfach ist und eben auch klein ist. Dadurch hältst du die Abstände automatisch kleiner, als wenn du jetzt in Wiesba springst. Das ist ja ein Faktor, den man nicht vernachlässigen darf. Womit ich mich weiter schwer tue, ist dieses Ding mit den drei Durchgängen. Es zieht sich dann hinten raus schon noch. Und ich habe mir auch immer aufgeschrieben, wie denn so die jeweiligen Positionsveränderungen der Teams innerhalb der Gruppen waren. Und da hat sich im letzten Durchgang nicht mehr so wahnsinnig viel getan. Also du kannst schon feststellen, dass nach dem zweiten Durchgang die Plätze irgendwo so ein bisschen bezogen sind. Aber ich verstehe natürlich, dass man das macht, wenn man sagt, okay, man hat nur die zwei Springerinnen, die Durchgänge sind kürzer und man hat sich ja auch auf dieses Punktesystem geeinigt, alles schön und gut. Aber den großen Spannungsfaktor, außer dass Deutschland im letzten Durchgang von Platz 6 auf 7 zurückgefallen ist, den gibt's dann nicht mehr.
Genau, okay. Ja, gut, schauen wir dann natürlich noch auf das leider einzige Einzelspringen, das wir gesehen haben. Wir haben eine Absage aufgrund der äußeren Bedingungen sehen müssen. Und ja, hier haben wir natürlich Nika Preutz. Also da können wir in Richtung Gesamtweltcup, wenn wir dem Krafti das gelbe Leiberl im Endeffekt schon übergezogen haben, siehst du, dass da überhaupt noch irgendwas anbrennen kann, vor allen Dingen auch die Art und Weise, über die wir ja immer sprechen, die es immer wieder ist, die beeindruckend ist. Ihr Vorsprung ist jetzt nicht so groß, das muss man schon auch dazu sagen. Also Yuki Ito liegt im Bereich von einem Weltcupsieg, also der Vorsprung ist nicht bei 100 Punkten. Sie ist auch Zweite geworden, aber das sind wieder im Endeffekt auf einer Normalschanze 12,1 Punkte. Alexandria Lutet wird Dritte mit 18,5 Punkten Rückstand. Das ist, wenn sie nicht einbricht, weiß ich nicht, sehe ich die Tendenz schon klar in Richtung Nika Preutz.
Ironischerweise könnte ein Faktor werden, dass wir einen deutlich größeren Mix von Normal- und Großschanzen haben, weil die Tendenz schon eindeutig ist, dass Preutz gerade auf den Normalschanzen dominiert. Also auf den Großschanzen lässt sie Luft dran und da haben wir ja jetzt noch ein paar von Willingen über nächstes Wochenende und dann natürlich mit Lahti und gerade der Raw Air, wo es auch nochmal richtig viele Punkte innerhalb sehr kurzer Zeit zu gewinnen gibt.
Richtig, ja, guter Punkt.
Auch ein Faktor und natürlich für sie, die jetzt erst ihre zweite komplette Weltcup-Saison springt, auch nochmal ein Faktor, der damit reinspielen könnte, aber dazu müssten die anderen halt auch insgesamt konstanter sein, weil du bei allen, du hast eben diese Achterbahn benutzt, die haben die anderen auch. Da ist wenig Konstanz drin. Dann könntest du Nika Preutz auf Strecke auch gefährlich werden. Deswegen sehe ich sie insgesamt schon auch aktuell vorne.
Wie ist es denn mit dem Skifliegen? Zählt es dieses Jahr rein?
Ja, und es sind ja zwei Skifliegen sogar.
Genau. Weil im letzten Jahr, ich erinnere mich, hat es nicht reingezählt, gell?
Genau, das war ein FIS-Wettkampf, ja. Und jetzt ist es ein normales Weltcup-Springen plus das Weltcup-Finale.
Heißt, wir könnten eventuell eine Entscheidung um den Gesamtweltcup beim Skifliegen sehen. Hätte ja auch was.
Das ist durchaus möglich, ja. Und dann, man will es ja keinem wünschen, aber wir wissen ja, dass die Raw Air mit ihrem Modus durchaus ihre Tücken hat. Lass eine Springerin mal disqualifiziert werden oder so. Dann ist sie vielleicht im Skispringen sogar mal nicht vorbei und verliert dann automatisch 200 Punkte vielleicht sogar. Also das ist auch ein Faktor, den man nicht ausklammern kann.
Ja, und Nika Preutz ist letztes Jahr nicht geflogen, oder?
Genau, hat sich nicht qualifiziert.
Yuki Ito ist damals geworden.
Das war das Disqualifikationsdrama, wenn wir uns erinnern.
Let Yuki fly, ja, ja.
Genau, sie ist in Lillehammer, weiß ich nicht, ein paar hundertstel Sekunden zu spät losgefahren. Dann gab es den großen Protest, weil alle gesagt haben, die muss fliegen, weil sie einfach zu gut ist. Und dann ist sie Dritte geworden in dem Wettkampf.
Ja, wild. Aber hey, was wir uns gerade zurechtspinnen, fände ich eine krasse Ausgangslage, wenn die zwei im Endeffekt zum Skifliegen fahren. noch in der Range sind, dass alles möglich ist und Nika Preuz zum allerersten Mal überhaupt schief liegen wird und es da entschieden werden würde. Krasse Konstellation.
Und dann hast du ja noch on top, dass da nicht 30 Starterinnen sein werden, sondern 20. Also dann sind die Rechenspiele ja auch nochmal anders, weil du weniger Punkte verlieren könntest, theoretisch.
So ist es, so ist es. Ja, wild, coole, coole Konstellation, die uns bevorstehen könnte. Jetzt habe ich im Vorgespräch auch gesagt, Deutschland, du nominierst im Superteam dann die zwei Besten im Einzelwettkampf. Und wenn die zweitbeste 28. wird, sagt es leider sehr, sehr, sehr viel aus. Also wir haben natürlich auch oft schon drüber gesprochen, aber hey, siebter Platz in diesem Teamwettbewerb. Frankreich ist stärker als du. Klar ist eine Josephine Panier sehr, sehr stark, aber es darf halt eigentlich trotzdem nicht sein. Wenn man die Verbände übereinander legt, echt übel, gell?
Ja, also ich glaube, mit dem Wort Debakel liegt man da nicht so weit daneben, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Und da tue ich mich wirklich schwer, das mit zu erklären, weil wenn du siehst, dass Katharina Schmid zu Beginn des Wochenendes am Donnerstag in der Quali Dritte wird und dann springt die sich so einen Einzelwettkampf zusammen, wird folgerichtig nicht nominiert, dann weiß ich nicht, wie man das eigentlich erklären will, beziehungsweise woher das kommt. Juliane Seifert will man ja gar nichts absprechen, die macht so ihr Ding, aber da ist halt auch nichts Besonderes dabei, muss man wirklich sagen. Und auch nicht so die Tendenz, dass du denken könntest, es könnte ja mal weiter nach vorne gehen. Jetzt im Vergleich zu Selina Freitag zum Beispiel, weil, ob das glaubt oder nicht, aber der 12. Platz im Einzel war ihr bestes Saisonergebnis.
Boah, krass. Das Beste?
Das Beste.
Alter, ich habe die auf Platz 2 im Gesamtweltcup getippt, gell?
Vorher war Platz 13 das beste Saison.
Bist du narrisch, ey.
Also bei der finde ich, man merkt ihr zumindest an, wie sehr sie kämpft, das ganze Ding zu stabilisieren. Und es war wie in Sapporo, der erste Sprung war sehr wertvoll, da war sie sogar noch Sechste und ist dann halt leider Gottes zurückgefallen. Auch da, ähnlich wie bei den Herren, Thema Konstanz ist so das Ding, aber sie hat so diese Spitzensprünge drin und die vermisst du bei den anderen zum Großteil halt durchgängig. Das ist leider so. Und dann hast du noch so Geschichten wie jetzt Pauline Hessler, die Saison vorzeitig beenden muss, weil sie einen Bandscheibenvorfall hat. Es wird halt auch nicht einfacher, muss man im Großen und Ganzen sagen.
Es kommt tatsächlich alles zusammen. Katharina Schmid ist 14. und damit die beste Deutsche im Gesamtweltcup. Das ist übel, ey.
Das ist richtig übel, ja. Hast du auch einen Nationencup geschaut?
Oh Gott, ich traue mich gar nicht. Ich habe das Dokument offen. Ich tue es jetzt. Warte. Ihr seid jetzt live dabei. Wie ich dann gleich mit dem Herzkasperl, ja, servus, Alter, vom Stuhl falle. Sechster Platz. Boah.
Also das hat Vibes von der letzten Saison von Andreas Bauer, wo es außer dem Mixed-Team-Gold bei der WM in Oberstdorf nichts zu feiern gab. Und wenn ich mir unser Tippspiel-Dokument aufmache, wir haben alle Deutschland unter die Top 3 getippt im Nationencup.
Ja. Ei, aber dass im Endeffekt so ein Leistungsabfall da ist, sorry, aber
das konnte keiner kommen sehen.
Kann man uns ausnahmsweise in Sachen Tippspiel auch keinen Vorwurf machen. Ja, das trifft in vielen anderen Bereichen zu. Ja. Aber nee, das ist wirklich krass. Okay, wir können noch eine Stunde hier vor den Ergebnislisten sitzen und fassungslos sein. Also ich sehe auch nicht, dass da noch ein anderer Drive mal reinkommt. Ich glaube, es ist eine Saison, wo man echt sagen muss, Haken dahinter, alles wegschaffen und dann einen kompletten Restart machen, wirklich auch die Steine komplett umdrehen, ähnlich wie man es bei den Herren jetzt gemacht hat. Es will Thomas Juffinger nicht zu nahe treten, aber auch da muss eine andere Lösung gefunden werden. Ergebnisse sprechen leider für sich. Und dass man dann im Endeffekt ins Frühjahr reingeht und sagt, kompletter Reset und das Ding im Endeffekt noch in die richtige Richtung drehen, weil das es können, und zwar allesamt, und sie sind auch alle nicht in einem Alter, wo man sagt, oh, da geht jetzt was zu Ende, da läuft was aus. Im Gegenteil, Ja, also Schmid ist ja in der Blütezeit eigentlich, was das Alter angeht. Selina Freitag ist extrem jung. Du hast auch hinten eigentlich Potenzial, wo ich auch echt nicht sehe, dass man da die Jüngeren jetzt zum Beispiel auch ranführt, wo man gesagt hat, boah, da ist ein Potenzial da und die können wir hier so langsam einbauen. Nee, es ist in allen Bereichen wirklich enttäuschend und da muss der Restart her. Ich glaube, alle Fans der deutschen Damen müssen sich jetzt noch auf zwei zähe Monate einstellen und dann schauen wir, wie es im nächsten Jahr dann letztlich weitergeht. So, schauen wir ganz kurz. Adler der Woche bei den Herren gefordert wird und wir haben uns darauf geeinigt. Wir hatten bei der Tournee schon, unsere liebe Julia hatte da einen kurzen Emotionsanfall, kenne ich bei ihr. Ich glaube, sie hatte während der Vierschanztournee wollte sie sechs Leute zum Adler der Tournee machen. Da muss man sie immer ein bisschen bremsen. Aber liebe Julia auch, lieber Datte und auch Jan Niklas, sie haben es auch gefordert. Wir haben uns auf Stefan Embacher geeinigt, den jungen Österreicher, der wirklich ein tolles Wochenende wieder gesprungen ist und ja, der sich's verdient hat. Ich meine, 13. Platz, das ist eine Ansage in dem Alter. Paar Worte zu Stefan Embacher von dir.
Top-Favorit auf den Junioren-Weltmeistertitel für mich. Also mit der Klasse und jetzt auch mit den Erfahrungen, die er sammeln konnte, ist er da ganz vorne mit dabei. Auch cool, dass er seine Chance so hat nutzen können, weil das war nicht selbstverständlich, dass er sie bekommt. Man hätte genauso gut verstanden, wenn Cheftrainer Andy Witthölzl gesagt hätte, du, ich habe gar keinen Grund, irgendwas an dem Team zu ändern, weil wir haben darüber gesprochen, wie überragend sie sind. Er ist reingeworfen worden, er hat es echt super gemacht. Wird jetzt wieder zurück in den Kontinentalcup gehen, dadurch, dass jetzt Skiflug-WM ist und der nicht dabei ist, sondern Daniel Schofenig halt zurückkommt. Aber sind jetzt noch zwei Springen in Willingen und danach geht dann die nächste Periode schon wieder los. Also ich glaube, den werden wir in dieser Saison auf jeden Fall nochmal wiedersehen im Weltcup.
Okay, gut. Dann gehen wir rüber zu den Damen. Da wurde gefordert Thea Minjan-Björkstedt, Lara Malzina, aber Luis Holoch hat gesagt, nein. Er hat einen anderen Pick, den wir gerade schon mal ganz kurz angedeutet haben, als es um die Platzierung der deutschen Mannschaft im Superteam ging.
Ja.
Und deswegen gebe ich den Ball weiter. Monsieur, c'est à vous. Bitteschön.
Oh, merci beaucoup. Vive la France, sage ich in dem Zusammenhang. Denn wir haben uns für Emma Chervet entschieden, noch sehr junge Springerin aus Frankreich, die ja jetzt so sich ihre ersten Sporen verdient, kann man sagen, im Weltcup. 20 Jahre jung und ja, dank ihr war es da dann überhaupt so, dass Frankreich überhaupt ein super Team stellen konnte und Deutschland diesen sechsten Platz überhaupt wegschnappen konnte. Und ich finde, so mit ihrer Unbekümmertheit und der Herangehensweise, wie sie da gesprungen ist, hat sie es echt gut gemacht. Am Tag vorher noch Rang 27 und damit vor Juliane Seifert, Luisa Görlich und Katharina Schmid im Einzel. Also ich finde, da kann man den Adler schon mal für vergeben.
Den Adler kann man vergeben und ja, Jahrgang 2003, Josephine Panier, Jahrgang 2002. Auch hier natürlich sieht man gute Nachwuchsarbeit, gute Struktur in einem kleinen Team. Das wird belohnt und schön, dass Frankreich auf der Skispringen-Landkarte vertreten ist. Bei den Herren im Endeffekt sind wir da ja überhaupt nichts mehr und deswegen umso schöner, dass die Damen hier in diesem Fall die Fahne hochhalten. So, was erwartet uns? Wie sieht denn das Programm aus? Fangen wir vielleicht mit den Damen an, Luis. Da kannst du uns schon mal mitteilen, was jetzt so passieren wird.
Ja, meine Hass-Lieblingsschanze,
Oh Gott.
Jubno, steht an.
Aha, aha.
Ist jetzt zumindest schön kalt geworden. Also sie konnten ordentlich Schnee schießen. Es wurde auch schon gesprungen auf der Schanze. Soweit ich das mitbekommen habe, alles reibungslos. War ja auch nicht selbstverständlich nach der Flutkatastrophe im Sommer. Deswegen schon mal gut, dass da alles angerichtet ist. Haben wir am Freitag um 12:15 Uhr die Qualifikation, am Samstag das Einzel um 11:30 Uhr und Sonntag um 9:30 Uhr und 11 Uhr Quali und Einzel auf der zweitkleinsten Schanze im Weltcup. Und bei den Herren haben wir ja dann das komplette Kontrastprogramm mit der Skiflug-WM.
Da haben wir das komplette Kontrastprogramm. Wir sind beim zweiten großen Saisonhighlight, nämlich am Kulm in Bad Mitterndorf. Und dort sehen wir die Skiflug-Weltmeisterschaft. Am Donnerstag ist Training 11.30 Uhr, Qualifikation 14 Uhr. Dann am Freitag haben wir 14 Uhr den ersten und den zweiten Wertungsdurchgang. Ihr wisst es, der Skiflug-Weltmeister ermittelt sich aus 4 Durchgängen, nicht aus 2, wie wir es von vielen anderen Formaten kennen. Also Freitag 14 Uhr, erster, zweiter Wertungsdurchgang. Samstag 14 Uhr, dritter und finaler Durchgang. Und Teamfliegen am Sonntag, normaler Modus, 4 Athleten pro Nation, 2 Durchgänge. Welche Überraschung, Uhrzeit 14 Uhr. Warum springen wir um 14 Uhr? Es ist kein Biathlon, deswegen verschiebt sich da im Endeffekt der TV-Slot nach vorne. Sonst sehen wir ja meistens den TV-Slot auf 16 Uhr. Dadurch, dass es kein Biathlon ist, hat man im Endeffekt die Premium-Zeit für Wintersport sich rauspicken können. Und da freuen wir uns doch auf dieses Saison-Highlight. Ich bin ehrlich, nach all dieser Monotonie und dieser Dauerschleife, die wir gesehen haben, ich habe Bock auf Skifliegen. Da freue ich mich drauf.
Geht mir hundertprozentig genauso. Ich finde, wir haben jetzt auch echt lange genug warten müssen, dass wir das erste Skifliegen in der Saison sehen.
Voll.
Dass es dann gleich die WM ist, macht das ganze Ding nochmal ein bisschen spicier, muss man ja sagen, weil keine Vorerfahrung, Kulm auch nochmal eine ganz eigene Schanze. Aber wir müssen hoffen, dass das Wetter hält, weil nach hinten raus haben wir nicht so viel Puffer, weil kein Flutlicht.
Gut zu wissen, guter Punkt. Deswegen, Wetter, bitte spiel mit. Wir haben Bock. Ich habe auch Bock auf diesen, ich mag auch diesen Modus, dass es nach 4 Durchgängen sich entscheidet. Ja. Ich finde, das hat einen ganz coolen Spannungsbogen, nicht zu lange, nicht zu kurz, auch ein bisschen was anderes. Es kommt nicht nur auf einen guten Tag an, du musst 2 gute Tage haben und deswegen freuen wir uns darauf, was passieren wird. Und an dieser Stelle, ich habe meine Sachen zusammengepackt, wäre fertig. Hast du noch was auf dem Herzen, lieber Luis?
Ehrlicherweise nicht, aber ich muss sagen, es tat jetzt auch mal ganz gut, so diese Monotonie aus dem Weg zu gehen und einfach mal über andere Themen zu sprechen.
Absolut, und wenn die Springer uns weiterhin die Dauerschleife und die Dauerschleife Light servieren, nutzen wir hier unsere kleine Show, in der wir machen können, was wir wollen, um genau über andere Themen auch zu sprechen. Danke auch an euch da draußen, cooler Input, wie immer, allen viel Spaß bei der Skiflug-WM, schaut euch auch die Damen an. Wird hoffentlich ein cooles Skisprung-Skiflug-Wochenende. Ich war lange weg, deswegen gebührt mir der Abschied. Fliegt's, soweit's geht. Ciao, ciao.